Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zum Game Changer im Fußball Podcast. Mein Name ist Valentin und es freut uns, dass ihr wieder reingeschaltet habt an dem regnerischen Montag, Dienstag, wie es auch weitergeht wahrscheinlich. Ich habe Freude, weil der Linus ist wieder da, digital mit mir verbunden und hat es geschafft, frühzeitig in einem sehr viel kürzeren Turnus als letztes Mal wieder am Start zu sein. Ciao Linus, freut mich.
Salut Valle. Ja, find der Rhythmus ist besser, ja.
Können wir beibehalten, da können wir drauf aufbauen, oder?
Auf jeden Fall. Ich hoffe, das können wir so durchziehen bis Ende Saison.
Ja, ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich und das hat diverse Gründe. Unter anderem auch ja, die Crunch-Time in den verschiedenen Ligen, also auch vor allem jetzt in der Champions League. Morgen stehen fantastische Rückspiele auf. Das freue mich auch schon riesig. Ich nehme an, du auch. Aber auch in der Super League gibt es einiges zum Diskutieren, nicht wahr?
Ja, also ich weiß nicht, in der Super League ist so ein bisschen vieles klar geworden, das Wochenende, habe ich das Gefühl. Aber da kommen wir jetzt, glaube ich, noch drauf.
Ja, da hast du recht. Und das ist dann auch die erste Frage in der Notiz von diesem Spiel. Ich würde sagen, dementsprechend machen wir doch das gerade. Steigen wir ein in der Super League. Und zwar mit dem besagten... Ja, weiss nicht, ist es ein Knickbruch für den FC Winterthur im Knüller-Abstiegsspiel gegen GC 0-2 verlieren? Ist der Knickbruch, Linus?
Ey, allein wie das Spiel gelaufen ist, habe ich schon das Gefühl, dass das ein Knickbruch ist. Und dann, wenn ich auch auf die Tabelle anschaue, und das sind jetzt halt 8 Punkte Rückstand, man spielt nochmal gegeneinander. Kann man es vielleicht noch mal auf 5 haben, aber dann sind es immer noch 5. Und von dem her, ich habe das Gefühl, also die Luft ist auf jeden Fall jetzt unfassbar dünn und ich sehe es leider nicht. Ich habe wirklich gehofft vor dem Spieltag, dass Winti dort dran kann bleiben, einfach für die Spannung und auch, weil ich Winti ein Stück weit dafür gönnen, zumindest, dass man da bis am Schluss kann um den Barrageplatz kämpfen und jetzt. Ja, da habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen illusorisch, aber ich glaube, so an das Fünkchen Hoffnung, was sie noch könnte haben, könnte halt sein, dass es für viele Teams um nichts mehr geht, oder? Und vielleicht kann man da dann noch ein bisschen etwas holen, aber umgekehrt, auch die Gegner von GC spielen um nicht mehr viel.
Hey, du hast vieles zusammengefasst, also ich finde, zum vielleicht gerade dort mal an, aufgrund von dem, wie das Spiel gesehen ist, ist das für mich auch, und das finde ich, das hast du recht schön gesagt, das ist so ein bisschen ausschlaggebend. Zuerst mal finde ich, GC hat einen geilen Matchplan gehabt für das Spiel. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, rein mental ist es für GC fast noch ein bisschen schwieriger gewesen wie für Winterthur, auch wenn es für beide um gleich viel gegangen ist in dem Sinn. Mit der Unruhe, die es jetzt in den letzten Wochen gegeben hat. Aber wenn man das Spiel anschaut, dann muss ich sagen, hey, der Matchplan von GC ist super aufgegangen und ich finde auch am Schluss, dass sie dann noch das 2-0 schiessen, nebst dem, dass sie ja eine Penalty zuvor schon verschossen haben, das zeigt so ein bisschen, also GC hat den Match nicht gestohlen und dementsprechend jetzt auch, ja, wenn man die Punkte anschaut und die Punkteausbeute auf die ganze Saison gesehen, ist es eigentlich ganz verdient so, auch wenn sicher die meisten Fußballromantiker, wir zwei, glaube ich, eingeschlossen und sicher gewünscht hat, dass Winterthur zumindest noch drankommt.
Ja, also ich muss sagen, GC hat mich eigentlich echt positiv überrascht, auch das Spiel. Wie hast du es empfunden? Hast du auch die Überraschung gehabt, wo du gesehen hast, wie GC auftritt in diesem Match?
Hey, ich glaube, in diesem Match, also ja, um die Frage einfach zu beantworten, auf jeden Fall. Vor allem aber aus dem Grund, weil sie das gemacht haben, was viele auch in der letzten Woche von Gerhard Scheiblehner so ein bisschen, glaube ich, schon gefordert haben, dass man wirklich explizit mal einfach über einen Kampf und über einen tiefen, massiven Block kommt. ich finde, das unterstreicht auch Armin Abrashi seinen ersten Einsatzzeit irgendwie der ersten Runde. Also der hat erst das zweite Mal von Anfang an gespielt und die Komponenten, auch die ganze Mannschaft, finde ich, haben sie echt gut umgesetzt. Vinti finde ich jetzt gerade speziell offensiv, hat also wirklich nicht viel zustande gebracht. Ich meine, es gibt das Offside-Goal, das ist ein aberkannte Goal, wo ich auch finde, das ist zu Recht aberkannt, by the way. Aber sonst hat Vinti kaum irgendwie ein Mittel gefunden gegen die GC-Defensive und die Spielart und Weise, wo GC auf den Platz gebracht hat. Also von dem her, ja. Ich bin überrascht, aber positiv überrascht von GC, wie du es auch schon gesagt hast.
Ja, auf jeden Fall positiv überrascht. Das für mich ist wirklich so, ja, vor dem Spiel eigentlich und ich die Favoritenrolle eher bewindig sehe, das Momentum eher bewindig sehe, geht es ja auch seit dem Trainerwechsel irgendwie, ja, kein positiver Impact wirklich sichtbar gesehen.
Also eher Schnappe nach der anderen gezogen.
Ja. Ja, voll. Und viel Goal bekommen und eben gar nicht stabil gewesen defensiv. Und das haben sie jetzt wirklich umgestellt. Und ich denke auch, dass der Abrashi hat doch fix Einfluss auf das Spiel von GC und der bringt einfach eine Mentalität auf den Platz, das kann nicht so einfach an den anderen Spielern vorbeigehen. Also ich habe das Gefühl, der hat da grossen Einfluss auch gehabt an der Art und Weise, wie man da auftreten ist. Und dann zum anderen dann noch Asp Jensen, wo ich glaube einmal mehr gezeigt hat, dass er mit einem von der Hauptgründe ist oder vielleicht sogar der Hauptgrund, wieso GC nicht auf dem letzten Platz steht. Also der hat wieder mal geliefert.
Ja, definitiv. Also ich meine, dass er sicher nicht ein Spieler ist, der im GC-Durchschnitt rein sportlich entspricht. Das ist wie keine Überraschung oder das ist wie nichts mehr Neues. Und nichtsdestotrotz hat er wieder geliefert, du hast es gesagt. Ich finde, und das ist noch ein spannender Punkt, den du da ansprichst, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Also GC, jetzt punktetechnisch, glaube ich, auch schwächer wie noch letztes Jahr, aber ich sage jetzt, und da kommen wir nachher auch nochmal zu einem schönen Beispiel. Rein von der Qualität her in der Mannschaft gibt es schon ein, zwei Lichtblicke in diesem Team, wo dieser Mannschaft gut getan haben. Und du hast den Asp Jensen angesprochen, der schon seit dem Sommer da ist. Dann haben sie den Gom geholt, der seit er gekommen ist im Februar jeden Match spielt und wo dieser Mannschaft schon auch, gut, in den letzten Spielen jetzt auch nicht mega, aber sag jetzt, was die Qualität in der Breite angeht, schon nochmal viel gibt. Der Michi Frey ist jetzt 2-0. Ich glaube, auch der ist mega wichtig für das ganze Konstrukt und die Situation, wo sie sich drin befinden. Also das sind schon ein bisschen die Unterschiede, die ich auch ausmachen würde.
Ja, also beim Frey vielleicht auch mehr, was er vielleicht einfach noch bringt als zusätzlicher Input auf den Platz, so gewisse Körperlichkeit, gewisse Mentalität, weil als goalmässig ist es ja, eher überschaubar gewesen. Er hat ja das erste Goal jetzt gemacht, seit er im Winter gekommen ist.
Nein, absolut. Also eben, wenn wir über Michi Frey reden, dann reden wir nicht nur über das Sportliche, da lässt sich sicher darüber streiten, aber auf jeden Fall, was den Charakter und die Mentalität angeht, glaube ich, bringt er schon etwas rein ins Team, wo gut tut. Und fairerweise muss man auch sagen, er hat seinen grossen Anteil daran gehabt, dass man im Göpp im Halbfinale steht. Das darf man auch nicht vergessen.
Das ist absolut ein fairer Punkt, ja. Vielleicht noch kurz zu Vinti. Ich habe von der Art und Weise ja auch geredet vorhin einleitend. Ich finde, es ist aus Vinti Sicht trotzdem einfach unfassbar bittere Niederlage auch. Es ist jetzt nicht so, dass GC das Spiel souverän mit 2-0 gewonnen hat. Also GC hat auch offensiv jetzt nicht so viele Szenen gehabt. Und dann, oder, hast du die beiden Aktionen, wo, ja, ich glaube, wenn du es mit Vinti hast, dann, ja, da raufst du Tor. Ich glaube, der Rahmen hat wahrscheinlich auch wegen dem dann von der Bank weg müssen. Mhm. Dann hast du das aberkannte Goal, das du vorher gesagt hast, vom Hunziko, wo man, ja, wo die Situation sehr weit quasi, wo man zurückspulen, bis dann an das Foul kommst, und dann hast du den Penalty, wo pfiffen wird, wo dann kein Goal gibt, aber trotzdem, wo auch in meinen Augen sehr soft ist. Ich glaube, du kannst beide Situationen so entscheiden, wie sie entschieden worden sind. Ich glaube nicht, dass das falsch ist, aber wenn du halt auf der Seite bist, wo beide die Entscheidung gegen dich hat, dann, ja, dann ärgerst du dich halt, glaube ich, sicherlich.
Ja, du hast das Wort gesagt, oder? Dann ist es mega bitter. Ich finde auch, also beim Penalty, der gibt definitiv nicht jeder und der bekommst du nicht immer. Nichtsdestotrotz ist er, bleibt er stehen, wenn er, wenn er gegeben wird. Wobei, ist nicht nur der Wahre, er hätte ihn eigentlich zuerst gar nicht gegeben. Oder bin ich jetzt falsch?
Ich glaube, er hat ihn direkt gegeben.
Gell, hat dann direkt gesagt, okay.
Beim Goal ist es wahr gewesen, aber ich
genau. Bin halt jeder okay, direkt. Ja. Jetzt habe ich die Situation verwechselt. Eben, aber ich glaube, wenn er nicht gibt, dann kommt der Wahr nicht. Und das ist bitter. Beim anderen, ja. Bei der Situation bei Michi Frey, auch wenn es weit zurück muss gehen, ist, finde ich, schon spielentscheidend. Das ist ein Foul. Meiner Meinung nach. Also, der Michi Frey kann nicht mehr weiterrennen, wird umgerissen in dem Sinn, steht dann zwar noch auf, aber für die Spielsituation, die daraus entsteht, finde ich das okay, ehrlich gesagt.
Eben, ich finde es auch vertretbar. Ich finde es auch vertretbar, aber es ist gleich so, aus Windis Sicht, ist maximal bitter. Ist auch nicht das erste Mal, dass man jetzt irgendwie knappe Entscheid halt eher dann auf die Seite von der anderen Kippe. Also, ja, das ist halt, das ist ja nicht das, was du dann möchtest oder brauchst, wenn du um jeden Punkt am Fighten bist.
Hey, absolut. Und dann ist halt dann trotzdem auch die nackten Zahlen, finde ich, die dürfen wir schon auch nicht ganz außer Acht lassen bei Winterthur. Ich meine, da hat der Letzte gegen den Vorletzten gespielt und nichtsdestotrotz trennen die zwei 21 Goal in der Goaldifferenz von den beschossenen Goal, die sie bekommen. Winterthur hat 86 bekommen, ich glaube, das ist sogar ein Negativrekord, GC 65. Das spricht halt schon einen relativ deutlichen Spruch. Und der Patrick Rahmen hat irgendwie einen Punkteschnitt von 0,68. Das ist der schwächste Wert in der Liga. Wir kommen nachher noch zu ein paar anderen schwachen Werten, aber es ist ohne Zweifel, seit dort ist der schwächste Punkteschnitt. Und klar ist es dann auch zum Teil, jetzt in letzter Zeit, gibt es recht regelmäßig bitter gewesen, nichtsdestotrotz ist auch dann irgendwo durch kein Zufall.
Nein, Zufall ist es sicher nicht. Ich meine, rein wenn du halt die Qualität vom Kader anschaust bei Vinti, da muss man auch so ehrlich sein und sagen, okay, das ist einfach, wenn du es vergleichst mit anderen Kadern, eher schwächer. Und ja, also von dem her, es ist sicher nicht, es kommt nicht von nichts, dass das Vinti auf dem 12. Platz ist, ja.
Jetzt, wenn wir da gerade eben über strugglende Teams sprechen, hast du noch etwas zu dem Spiel, das du gerne würdest ergänzen?
Hey, nein, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich finde es schade für die Spannung einfach. Ja. Ich habe das Gefühl, Vinti hat es jetzt nicht so schlecht gemacht, die letzten Match. Aber das sind dann halt die Spiele, die du auf keinen Fall darfst verlieren. GC umgekehrt zieht den Extremis wieder mal den Kopf scheinbar aus der Schlinge.
Ja, und all die Unruhe, was voran gegeben hat, die sind für eine kurze Zeit zumindest schon mal vergessen. Eng kann es immer noch werden, aber es sind halt schon, es ist ja schon ein beträchtlicher Abstieg und Abstand meine ich, Punkteabstand und dementsprechend ja, wird es jetzt wirklich schwierig für Winterthur.
Ich wollte nur noch auf Michi Frey noch mal schnell sprechen kommen. Nicht ganz draus kommen, bisschen Interview nach dem Spiel, wieso wie er da auf der Schrei kommt. Ich glaube, das war eher die Gefühlslage gewesen, von den Leuten von Winterthur als seine. Aber ich glaube, er hat dann die wahre Begründung dann nachgeschoben und die habe ich dann schon recht amüsant gefunden.
Ja, absolut, oder? Er hat gesagt, dass er in dem Sinne nicht mehr mögen und wegen dem dann geschossen hat, fairerweise, mit dieser Energie, die er noch in seinem Körper gehabt hat, wäre er wahrscheinlich gar nicht bis zum Goal gekommen. Von dem her ist sicher auch die richtige Entscheidung gewesen. Aber ich finde es immer schön, oder? Der Michi Frey liefert immer wieder gute Interviews ab, die zumindest unglaublich unterhaltsam sind und darum sicher ein schönes Bild. Abstrakt, wie er es selber auch gesagt hat, aber schön.
Ja, eine Bereicherung.
Absolut, absolut. Kommen wir zum nächsten Team, wo ja auch, also sag jetzt, mehr als nur am Struggle ist, und zwar am FC Zürich, wo daheim 0-1 gegen Lugano verliert, Linus. Und das Erste, was ich dort ein bisschen mit dir möchte besprechen, ist, es gibt viele Themen um den FCZ, aber Auch die Causa Hediger wird für mich in dem Sinn nicht kleiner. Ich hatte es vorher von dem Punktenschnitt von Patrick Rahmen mit 0,68. Gefolgt eigentlich noch dann danach vom Dedis Hediger. Lustigerweise eigentlich auch noch vor dem Gerhard Scheiblin, der ja schon nicht mehr Trainer ist bei GC. Dennis Hediger hat nur 0,88 Punkte in 24 Spielen. Der kann eigentlich Mitchell van der Kaak Danke sagen, dass er da noch ein paar Punkte mehr eingefahren hat, weil ich glaube, sonst müsste man auch davon reden, dass der FCZ da auch noch mehr im Abstiegskampf drin würde stecken.
Ey, du, absolut. Also der FCZ ist, ich glaube, sehr knapp an einer sehr kritischen Saisonschlussphase vorbeikommen mit dem Sieg, den man gegen Thun zum Beispiel für mich eher überraschend war. Und ja, also die haben jetzt, was haben sie, 7 Punkte auf GC Abstand.
Genau. Also, sie haben 7 Punkte auf GC und ich erinnere gerne nochmal, du hast einen, der hast du erinnert, dass sie gegen Thun, das sind 3 Punkte, die nicht budgetiert sind. Und wenn der Silas Huber nicht eine riesige Parade auspackt im Spiel, im Derby, falls ihr euch noch mögt erinnern, dann geht das Spiel vermutlich, wir wissen es nicht, geht auch nochmal anders aus und es sind weniger Punkte auf den direkten Konkurrenten GC. Also die haben diese Saison schon auch unglaublich glücklich gehabt, du hast es gesagt. Also es ist auch statistisch wird es auf die zweitschlechteste Superleague-Saison vom FCZ jemals rauslaufen. Also viel mehr braucht man glaube ich nicht dazu sagen.
Ja, also du meinst, Hedigo darf jetzt doch vielleicht die Saison noch fertig machen und dann ade.
Hey, ich weiß es nicht. Es ist halt, es wird nicht besser. Also, das ist die eine Seite und die sportliche Seite. Und ein bisschen zur Wahrheit gehört nach wie vor dazu, dass man natürlich im Winter wirklich sehr, sehr wichtige Spieler verloren hat. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf das ganze Thema. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, weil ich würde mich wundern, wie du es siehst. Aber ich sehe es schon auch kritisch beim FCZ auch. Einfach, weil zu wenig kommt, also sowohl vorne als auch hinten. Auch wenn man den Bus, sage jetzt, regelmäßiger und tiefer parkiert, wenn das Goal, das sie bekommen, ist so naiv. Und das sind Muster, die sich ein bisschen wiederholen. Es hat auch Ausreisen gegen Thun gegeben. Sonst, der FCZ hat einfach selten etwas anzubieten, irgendwie.
Ja, und eben, gerade du hast es angesprochen, Naivität so ein bisschen. Also, man läuft ein paar Mal wirklich in die hohen Bälle, in schnelle Gegenstöße von Lugano. Und auf das sollte man halt einfach besser vorbereitet sein, dass Lugano da schnell umschalten kann und präzise kann nach vorne spielen, vertikal kann spielen. Und also, ja, wenn du einfach dann dich Moll für Moll so ein bisschen übertölpeln lässt, dann weiß nicht, dann bist du falsch eingestellt vom Trainer, dann bist du aber auch auf dem Platz irgendwie nicht aware, um die Situation zu erkennen. Das ist schon eher wackelig. Und der Silas Huber, du hast ihn vorhin schon angesprochen, ist auch in diesem Match noch ein, zweimal gut parat gewesen. Und verhindert eine höhere Niederlage.
Ja, definitiv, aber ich meine, offensiv ist ja mehr oder weniger wirklich absolut nichts gekommen. Was schade ist, weil sie haben ja doch eigentlich einen spannenden Spieler in der Offensive mit dem Philipp Kenny. Der Phaeton hockt weiterhin draussen und darf nicht mittun, aufgrund von der disziplinarischen Massnahmen, die sie getroffen haben. Und ja, das führt mich halt schon wieder zurück auch zum Thema Dennis Hediger. Also, wenn ich mir jetzt das anschaue, Dann muss ich schon sagen, du hast es angesprochen mit dem Hoch- und dem tiefen Verteidigen und dem Umschaltmoment, wo der FCZ schlecht ist. Er hat das im Interview abgespielt, aber ich glaube, das hat mittlerweile jeder Fußballfan in der Schweiz gelesen oder gehört, dass der FCZ am meisten Kontergoal bekommt und Lugano halt am meisten schießt. Und wenn du dann das Spiel 1-0 verlierst und es ist halt ein Kontergoal, dann ja, kann man lang darüber reden, dass man wichtige Spiele im Winter verloren hat. Aber dann, glaube ich, ist der Trainer schon auch mitverantwortlich dafür. Und das hätte man schon auch ein bisschen zu fest abgespielt.
Ja, eben, du sagst es, das liegt dann auch nicht daran, dass man vorne kein Zuber mehr hat, der vielleicht den Unterschied machen kann, sondern das ist eben eine Frage davon, wie man taktisch in den Match geht.
Mhm. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Lugano. Ich finde, jetzt aus Sicht von der Tessino ist jetzt das Spiel und der Sieg nicht allzu hoch zu bewerten, aber sicher tabellarisch und punktetechnisch ist ja mega wertvoll. Mit dem Spiel, wo nicht gestanden, wie sagt man, mit dem Spiel, das nicht stattgefunden hat zwischen dem FCB und Thun, hat man jetzt, stand jetzt mit einem Spiel mehr 4 Punkte Abstand auf ein FCB. St. Gallen hat noch unentschieden gespielt und ist in Schlagdistanz inklusive direkt, ja, aufeinandertreffen. Also, ein grosser Schritt gesehen für Lugano im Kampf auf den europäischen Platz.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich noch so der Punkt, der noch spannend ist, der noch offen ist in dieser Liga, wer sich dort die Plätze holt, wo man noch nach Europa kommt. Weil eben St. Gallen, werden wir noch vielleicht noch kurz darüber reden, ja, mit dem 2-2, würde ich sagen, haben sich jetzt auch endgültig verabschiedet, dass man da vielleicht Thun noch könnte kützeln, wenn bei Thun alles schief läuft. Und eben, müssen sich eigentlich fast eher nach hinten orientieren, weil Lugano ist nur noch 3 Punkte weg. Und dann ist FCB, hast Sion, der auch sehr überzeugend gewonnen hat.
Und Lourdes, die luren noch ein bisschen.
Die sind, ja, also die haben 52 Punkte, also die sind voll dabei, um dort einen FCB oder so noch abfangen. Also da ist, würde ich sagen, noch ein bisschen etwas drin, die spielen alle noch gegeneinander. Also ich glaube, dort können wir uns schon auf ein paar knackige Spiele freuen.
Ich würde es auch sagen, und an dem halten wir uns auch fest, weil, ja. So spannungstechnisch, glaube ich, ist es eine Saison gewesen, auch wenn man sie nicht vorhergesehen hat, wo ja trotzdem am Schluss nicht allzu viel Spannung hinten raus bietet. Wer weiß, was noch passiert im Abstiegskampf, und eben so müssen wir uns auf den Kampf um Europa fokussieren.
Voll, aber ich würde sagen, machen wir doch das und gehen vielleicht als nächstes gerade zu IB gegen Servet, weil IB wäre dort ja eigentlich auch noch wahrscheinlich interessiert, an dem Kampf mitzuwirken, aber irgendwie will es nicht so recht passen, und jetzt haben sie schon 4 Punkte Rückstand auf Sion auf dem 5. Platz. Also, ich weiß nicht, ist IB überhaupt noch ein Thema für europäische Plätze?
Ja, ich kann es gerade sagen, oder eben nicht mehr relevant für den Kampf um Europa. Also ich glaube schon, dass ich es jetzt endgültig sehe. Ich finde, man hat sich relativ teuer verkauft, letzte Woche schon im Joggeli mit dem 3-3, wo man dann den Punkt mitnimmt. Und ja, jetzt hättest du gegen Serbien unbedingt müssen gewinnen. Eben, Sion hat auch gewonnen, macht Punkte, Lugano hat gewonnen. Im FCB Thun wissen wir es noch nicht, aber nein, es sieht für mich spricht wirklich gar nicht dafür, dass IB es noch auf Europa zugeschafft. Oder siehst du es anders?
Hey, es ist halt irgendwie ein bisschen komisch mit IB, weil zum Beispiel die erste Hälfte jetzt gegen Servet habe ich recht stark gefunden. Mhm. Belohnen sich nicht mit dem Goal, aber Servet war recht überfordert gewesen. Und dann schafft man es aber eben nicht, das Goal zu schiessen, und man schafft es nicht, das Spiel zu gewinnen. Man kassiert einen mega blöden Konter und also ein mega blödes Gegengoal.
Das war aber geil rausgespielt.
Mega, mega. Ist das Stefanovic, der dann so mit der Hacke noch so quasi den in den Raum legt auf dem Flügel?
Ich glaube es, ja. Und auch also die Flanke, der Kopfball, das ist alles aus einem Guss gewesen. Das war wirklich ein cooler Angriff gewesen, zum Zuschauen. Ja, du hast das angesprochen, oder? Also das Thema, das diskutieren wir alle 2 Wochen, diskutieren wir es wieder, wenn wir den Matchverlauf und den Match von IB besprechen. Es ist ein guter Start gewesen, das kennen wir von IB. Es ist ein Thema gewesen, dass man die Chancen nicht konvertieren kann. Wie du sagst, Servet macht 3 Kreuzchen an die Wand, dass sie da mit einem 0-0 in Pause gehen, was absolut nicht verdient war in dem Sinn. Aber aus Sicht IB ist halt immer wieder das gleiche Problem. Und ja, nachher läufst du in der Dümme rein, weil die Mannschaft von Servet, die hat jetzt in den letzten Spielen schon auch immer wieder mal zum Teil ganze Spiel, zum Teil auch einfach Phasen gehabt, wo du gemerkt hast, ja, die Mannschaft ist eigentlich nicht so schlecht. Die ist nicht ganz... steht nicht ganz dort, wo sie könnte stehen von den Fähigkeiten her. Und am Schluss, ich meine, klar, sie schaffen es 1-1 und es gibt am Schluss noch das Offside-Goal, aber im Fall Servet hat auch noch 1 machen können.
Voll, hat auf beide Seiten kippen am Schluss, ja.
mega. Also von dem her, ja, ist dann halt der Punkt, wo du so musst werden. Nein, auch wenn es sich natürlich anfühlt, das wären es zwei, wenn nicht sogar in dem Sinne drei verloren. Also das ist schon, es reicht halt einfach nicht, ja.
Nein, ja, es reicht nicht. Der Rückstand ist ja jetzt doch schon beträchtlich. Also man nimmt sich natürlich vorne gegenseitig Punkte weg, aber es sind, ich habe das Gefühl, es sind jetzt einfach zu viele Teams vorne dran, wo alle wollen und wo alle irgendwie auch besser im Flow sind als IBE. Und dann kommt bei IBE noch die Geschichte mit Chris Bedia. Also ich meine, da wird, glaube ich, ganz Fußballschweiz nicht wirklich schlau draus. Ich weiß nicht, ob man da vom Till mal noch so ein paar Insights aus Bern kriegen. Aber,
aus der Hauptstadt.
Ja, da hast du den Topscorer von der Liga und er spielt eigentlich kaum. Also jetzt hat er wieder mal dürfen, macht sein Penalty-Goal.
Ja, natürlich, ich kann mir es nur so erklären, das ist für mich das Einzige, was möglich ist, in dem Sinn, dass entweder der Jerry Seoane nicht auf einen Spielertyp Chris Bedia steht, oder es hat ein disziplinarisches Thema gegeben innerhalb vom Verein, wo ab dem nicht rausgekommen wäre. Das wäre auch noch möglich. Und die Fairweise, die dritte Option, die es noch gibt, ist irgendwie, er hat Spielminuten im Vertrag oder gewisse Einsatzzeit oder so. Und sie haben sich schon länger dazu entschieden, dass sie ihn nicht ziehen, den Vertrag, also das zu übernehmen. Aber ja, sonst, wie du gesagt hast, also rein sportlich spricht natürlich nicht viel gegen Einsatzminuten für Chris Bedia.
Der letzte Punkt, den du gesagt hast, habe ich mir auch schon überlegt, oder? Wegen sonst viele Minuten, dann haben sie irgendwie, dann musst du fix kaufen oder so, und sie wollen aber nicht, weil er zu teuer ist, whatever. Das kann ja sein, aber dann kannst du das einfach kommunizieren. Also, das check ich dann nicht. Wenn es so wäre, dann kannst du das einfach sagen. Also, hey, es ist halt eine blöde Situation für uns, aber wir haben wie finanziell nicht gerade Mittel, weil die Saison zu wenig erfolgreich ist oder whatever, um ihn übernehmen. Und darum können wir ihm nur mega limitierte Minuten geben. Ist schade, ist Top-Typ, Top-Fußballer. Also dann kannst du so etwas sagen.
Yeah.
Aber
hey, das vielleicht haben sie sich vergamblet. Also weißt du, also vielleicht haben sie das nicht gerade wollen kommunizieren, wo sie den Sende geholt haben und haben gehofft, der Sende schlug gerade ein. Nachher wäre es die gleiche Situation in dem Sinn. Ab dem Punkt, wo man einfach diskutieren hat, wieso der Sende nicht funktioniert, was er Stand jetzt macht, nach wie vor, kann immer noch funktionieren, aber Stand jetzt funktioniert nur bedingt, hast du die gleiche Diskussion. Also, weil der Chris Bedia Top-Torschütze ist in dem Sinn. Und vielleicht haben sie sich auch verpokert, oder eben der Jerry Seoane setzt halt einfach nicht auf ihn. Aber ich gebe dir recht, du als Kommunikationsexperte hast natürlich da den Blick absolut wieder dahin gerichtet und es ist berechtigt, weil es ist schon auch ein unschilliger Nebenschauplatz, gerade wenn die Resultate halt auch ausbleiben.
Ja, vor allem wenn halt der Stürmer, den du aufstellst, einfach nicht scored, oder? Also dann... Ja, und der eine auf der Bank ist, was ist das jetzt? 16. Goal?
Ja, ich glaube, ich habe 16 im Kopf, genau. Ja, schwierig. Noch ein letztes, was ich jetzt von meiner Seite noch zu diesem Match habe. Wie hast du die Penalty-Situation gesehen? Weil ich mag mich erinnern, wir haben vor nicht allzu langer Zeit über eine ähnliche Situation geredet, wo dann in dem Sinn nicht so gehandelt worden ist, wie viele das gesehen haben. Das ist die Situation, wo es den Penalty gibt. Steve Ruhe rutscht rein. Der Chris Bedia legt den Ball auch eher ein bisschen weit vor. Und weiss jetzt nicht, ob der noch dran gekommen ist. Wie siehst du die Situation?
Hey, ja, er legt ihn sich vor und wird dann gefoult. Und der Ball ist noch im Spiel und dementsprechend ist die einzige folgerichtige Entscheidung für mich faul. Wenn der Ball dort schon im Aus gesehen war, dann ist es je nachdem anders. Und der Bedia macht es natürlich geschickt. Also ich glaube, der hat ihn sich zu weit vorgelegt und dann rutscht der Ruhe so rein und ich habe das Gefühl, er lässt sich dort so ein bisschen reinfallen in die Kretsche. Also ich glaube nicht, dass er ihn dort so voll verwünscht oder so. Also er macht es dann geschickt. Aber es ist halt mega blöd, dass der Ruhe dazu reingeht, ja.
Aber für mich. Risiko.
Ja, und eben, der Bedia legt so den Ball auf die Seite aus. Ich meine, das sieht er dann als Sport. Aber halt blöde Grätschen. Aber für mich ist die Entscheidung klar, muss Penalty sein, ja.
Siehst du es nicht so? Ich sehe es auch so. Doch, ich sehe es auch so. Für mich ist es auch ganz ein klarer Penalty. Aber du würdest dementsprechend auch sagen, dass Jeremy Frick da vielleicht nicht ganz korrekt liegt, wenn er sagt, dass man den Penalty pfeifen kann oder auch nicht. Angeblich hat das auch der Bedia gesagt. Aber Jeremy Frick hat das im Interview auf Französisch, glaube ich, noch wiederholt. Und ja, weiß jetzt nicht.
Also gut, im Endeffekt kannst du immer pfeifen oder nicht, gell? Aber ja, gut, also, ja. Also der Schiri hat sie ja nicht pfeifen. Aber ich finde, also das ist, glaube ich, die Szene, über die du wahrgekommen bist, oder?
Mhm,
genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Er ist eher soft, weil, eben, wie gesagt, ich finde, der Bedia catet, so, und der catet von der Leihschau fast, aber er trifft und er rutscht rein, es ist faul, muss gehen.
Ja, er war so oder so umgekehrt und, ja, er kommt auch zu spät. Also, ich finde auch, das ist noch relevant, oder, dass er wirklich faktisch zu spät kommt.
Ja, ja.
Gut. Dann würde ich sagen, springen wir weiter im Text, also du hast noch etwas.
Nein, ist gut, machen wir weiter.
Und schauen auf Sion-Lausanne. Sion, finde ich, darf man auch sagen, ist schon auch eins der Teams von dieser Saison mit einem 3-0-Sieg souverän gegen Fairwies. Auch die Mannschaft, die sicher noch die ein oder andere Geschenkübergabe wird machen jetzt in der Relegation Group. Oder das ist zumindest der Eindruck, der jetzt auch am Wochenende wieder irgendwie für mich bestätigt worden ist.
Hey, absolut. Absolut. Und die Offensive läuft weiter bei Sion. Der Niveau Kasi zum Beispiel, wo weiß nicht, jetzt nicht immer von Anfang an gespielt hat, oder? Der hat 5 können schießen, aber er hat immerhin noch 2 vorbereitet. Ja. Also wenn du den Penalty quasi dazu nimmst. Also ist super eingebunden gesehen. Wird sogar noch mehr gehen, aber dann hast du einen Schuarev, wo einfach, ich finde, der einfach geiler Kicker. Muss ich sagen,
der hat so eine
Energie, hat super Technik, geiler Schuss. Was mich eigentlich am meisten stört bei ihm, ist, wenn er Goal schießt, dass er immer muss so auf seinen Namen auf dem Rücken zeigen. Das ist so, weiß nicht, finde ich irgendwie nie so, finde ich so einen geilen Jubel.
Ja, nein, du hast gesagt, also ich glaube, die Sion-Offensive mit definitiv der Qualität, die sie mitbringt, ist für Lausanne, wo aber auch wirklich sämtliche Spannung irgendwie fehlt, definitiv zu viel gewesen. Und so gesehen, also das geht absolut in Ordnung, das Ganze. Ich muss aber schon sagen, Lausanne finde ich schon auch ein bisschen Enttäuschung von dieser Saison. Sie haben eine tolle europäische Kampagne gespielt, hätten dort sicher auch noch ein bisschen weiter kommen können. Wenn man jetzt vielleicht auch gerade Mainz anschaut, was sicher nicht die gleiche Schublade ist, aber trotzdem, dass man sieht, was in der Conference League so ein bisschen möglich ist. Aber sonst, also auf die Liga bezogen und den restlichen Betrieb, finde ich schon sehr dünn, was Lausanne anbietet in dieser Saison.
Ja, also das Spiel auf jeden Fall. Also du hast ziemliche Ferien-Vibes schon rumgesehen. Ich glaube, der Zeidler ist auch nicht unbedingt amused gewesen, während und nach dem Spiel über die Leistung. Aber ja, ich glaube, es ist auch schwierig für Lausanne, sich da jetzt noch gross zu motivieren für den Rest der Saison. Aber ja, das ist schon jetzt nicht viel gesehen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie stark das Kader von Lausanne ist. Also, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt viel, viel höher würde sehen, weißt du, in der Tabelle. Also, ich meine, eigentlich auch ein Servet, würde ich sagen, hat eher underperformed die Saison. Die sind noch ein Pünktchen vorne dran. Ich finde, Luzern hat eigentlich auch ein solides Team. Dann hast du IB, hast Sion, hast Basel, Lugano, St. Gallen und dann natürlich okay Thun. Aber ich wüsste jetzt nicht gross, wo ich würde sagen, würde ich Lausanne, weißt du, aufschieben, wäre ich dann hinter Lausanne würde schieben in der Tabelle.
Ja. Ich gebe dir recht. Also rein, wenn man auf die Tabelle schaut, 39-40-40, also Lausanne liegt schon in Schlagdistanz zu diesen Teams, die ich auch ähnlich sehe. Servette ist angesprochen, Luzern finde ich auch, ist für mich jetzt auch nicht zwingend besser als Lausanne. Aber ja, so gesehen liegt die Tabelle hier eigentlich nicht. Ich glaube, was man bei Lausanne so ein bisschen hat, und das ist vielleicht auch ein bisschen schade, aber ja, auch ein bisschen eine Erklärung dafür, man hat schon, jetzt gerade im Vergleich, finde ich, mit Luzern, hat man schon ein, zwei Einzelspieler, die aber schon nochmal deutlich stärker sind. Also Diakité und Omar Jeanne, die zwar erst seit dem Winter da ist. Aber ich denke, da hat die zwei Spiele zumindest, die hätten viele Teams auch gern.
Ja, absolut. Diakité ist aber von der Bank gekommen, jetzt zum Beispiel in dem Match. Weiß nicht warum, weiß nicht, ob der noch irgendwie angeschlagen ist. Aber dann hast du bis hier hast du zum Beispiel hast du Schuarev, Luzern hat die Giusto. Also du hast schon noch einen oder anderen Spieler in anderen Teams, wo ja, schon auch gewisse Qualität mit sich bringen, wo können Spiele allein entscheiden. Aber ich stimme dazu, dass Lausanne durchaus auch diese Spieler hat. Und wir haben ja auch gesehen, eben europäisch, dass sie ready sind für zum Liefern. Auch in der Liga haben sie ja teilweise riesen Match gehabt. Es ist dort vielleicht auch einfach so ein bisschen die mangelnde Konstanz und das Auf und Ab ein bisschen in den Leistungen.
Ja, und so resultiert halt am Schluss dann eine Saison, wo man im Nirgendsland spielt, sicher auch ein bisschen geschuldet oder der Mehrfachbelastung, aber ja. Ich glaube, Lausanne als Reserve, die wir vorher ein bisschen besprochen haben, definitiv auch ein bisschen Soul-Searching zu betreiben, weil mehr drin würde liegen, oder? Jetzt auch Sion ist sicher vom Kollektiv eine der stärksten Mannschaften, aber müsste eigentlich auch in Schlagdistanz liegen für ein Team, auch mit den Mitteln, die Lausanne zu bauen hat.
Ja, eigentlich schon. Voll. Stimme ich zu. Sion aber haltet die Fahne hoch für Dromondi, wenn wir das dort noch so dazu nehmen. Und spielt jetzt doch noch um die europäischen Plätze. Und Sion einfach, ich finde es irgendwie einfach geil, wie viel Ruhe in diesem Verein ist, wie locker und fröhlich der Constantin immer wirkt, wie zufrieden. Der Tolo ist jetzt, ich weiß nicht, ist schon der Trainer, der am längsten jetzt beim Team ist, in der Super League.
Ah, das also, kann sehr gut sein. Das gehört sicher zu den längsten, zu den Trainern, die am längsten dort sind. Ich würde jetzt behaupten, Mario Frick ist sicher noch länger dort. Ja. Das endet ja jetzt. Und sonst, glaube ich, ist dann schnell einmal fertig. Nachher würde ich wahrscheinlich dann einmal den Massen kommen, nehme ich mal an. Aber ja, dort ist Kontinuität ein grosses Thema, genauso wie im Kader, was ganz offensichtlich ja, ein Mitgrund ist, wieso es so gut läuft. Und ich glaube, wenn es nach dem CC geht, dann würde er ihn gerne auch noch behalten. Er kann sich ja selber aussuchen, ob er will bleiben oder nicht, Didier Tolo. Und ich glaube, ja, jetzt auch als Walliser hofft man sich schon, dass die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird. Ich glaube, auch ein Göpp diese Saison wäre durchaus möglich gewesen, wenn man überlegt, dass sie gegen GC rausgefallen sind.
Ja, ich glaube, dem tut man schon noch nach. Definitiv. Definitiv. Aber die spielen auf jeden Fall noch etwas in dem Endsport.
Genau. Also, dann würde ich sagen, wer auch noch um etwas spielt, auch europäisch, ist St. Gallen. Die spielen 2-2 im Derby. Wo man könnte sagen, das ist ein gewonnener Punkt. Auch wenn der Alessandro Vogt sagt, sind zwei verlorene. Wenn ich so ein Spiel anschaue.
Ich habe das Interview nicht gesehen. Das bezogen auf die Gesamtsituation oder auf das Spiel selber?
Ja, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gesamtsituation gesehen und weniger das Spiel selber. Der Lars Villiger hat ebenfalls von zwei verlorenen Punkten geredet. Ich denke, dort ist es sicher eher ums Spiel selber gegangen. Ja, also beide haben sie recht in dem Sinn, oder? Und du hast die Frage, die du gestellt hast, die ist absolut richtig. St. Gallen, ja, eben, in der Situation der Meisterschaft ist es ärgerlich, aber wenn man das Spiel anschaut, dann denke ich, ist es trotzdem eher ein gewonnener Punkt. Gerade nach dem 1-0 von Luzern, finde ich, gibt es eine Phase, da könnten sie den Deckel drauf machen. Oder sicher für mehr Ruhe sorgen, und das schaffen sie nicht. Und St. Gallen, was man ihnen nicht kann vorwerfen, ist, dass sie nicht immer in irgendeiner Form zumindest dran bleiben.
Voll. Also ich glaube, der Vorwurf war eher quasi so, dass man so ein bisschen den Start ein bisschen verschlafen hat, dass man am Anfang zu wenig schon präsent war. Was ja St. Gallen gerade daheim eigentlich immer mega gut macht. Und dann hinten raus, finde ich, hat man sich schon nochmal aufgebäumt, hat man auch gemerkt, also, hey, die wollen eigentlich unbedingt noch die drei Punkte, die wollen da irgendwie dranbleiben, sozusagen noch an Thun. Und ja, ich glaube, am Schluss ist ein gerechtes Unentschieden und wirklich cooles Spiel gesehen. Also du hast jetzt auch, du hast jetzt ohne es zu hinterfragen, Derby genannt in der Einleitung von dem Spiel. und es hat sich auch wirklich so angefühlt, auch nach das dem stimmt. Spiel ist schon noch ein bisschen, ist noch ein bisschen hoch gekocht und auch wie jetzt St. Gallen gejubelt haben, also was sie den Ausgleich gemacht haben, das ist ja, also da hat sich einiges entladen. Also, ja, ich bin langsam okay damit, wenn man dem Derby sagt. Ich habe zwar wieder mit ein, zwei St. Gallen geschwätzt und die mal gefragt, wie sie das so sehen und die wissen auch nicht so genau, wie das gekommen ist, aber man nimmt es jetzt, glaube ich, wie es ist. Und solange wir so Spiel dann bekommen, sind, glaube ich, alle zufrieden damit.
Ja, ich finde, das darf man schon sagen, oder? Also jedes Duell, wo in dem Sinn ja, Emotionen im Spiel sind oder wo man unbedingt will gewinnen, wo man die Zusatzprozent noch ein bisschen mehr spürt, das sind super Spiele und die nehmen natürlich mit Hankus. Was noch fehlt, ist ein passender Name. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gewährleistet, wie wir das nennen. Ja. Vielleicht auch hier an dieser Stelle mal ein paar passende Vorschläge. Ich habe bis jetzt auch noch nicht Richtiges gelesen, wo ich finde, das ist jetzt eingängig. Nichtsdestotrotz, ja, cooles Spiel gewesen und ja, für St. Gallen, wie du schon gesagt hast, ist jetzt nicht so, als hätte man da realistische Chancen gehabt, Thun noch einzuholen. Aber in der Theorie war noch ein bisschen Spannung drin gelegen. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass in der Dümme Thun verliert gegen den FCB. Das ist alles hypothetisch, das Spiel hat nie stattgefunden. Aber ja, St. Gallen spielt unentschieden und dementsprechend ja, ist jetzt, glaube ich, wirklich auch offiziell, auch wenn Rechner ist noch möglich, aber offiziell, glaube ich, kann man schon sagen. Ist
also offiziell, inoffiziell.
Ja, ja, genau, ganz genau.
Ja, ich glaube, St. Gallen tut aber gut daran, dass sie die Intensität auch hochhalten, damit sie mit dieser Intensität dann auch in den Cup-Final gehen können. Weil dort liegt es jetzt, muss man schon sagen, ziemlich bereit für sie.
Also, absolut.
Sie haben auch 13 Matches nicht verloren, St. Gallen oder so etwas.
Richtig, 13 habe ich auch im Kopf. Und der Alessandro Vogt hat auch das im Interview gesagt, dass das wichtigste Spiel von der Saison sei. Ich meine, auch das ist verbunden mit einem möglichen europäischen Platz, falls man sollte den Cup gewinnen. Und auch aufgrund von der Konstellation, oder? Ich meine, mit Lausanne Uschi, mit GC und mit...
Wer ist noch Iverdon.
Iverdon, genau.
Also mit Cup-Final habe ich natürlich vorgegriffen. Das ist
natürlich
ein Halbfinalspiel, aber im Hinblick quasi auf den
ja, Fakt auf ist Cup. Es so, ja. dass die Chancen auf einen Cup-Sieg sicher mega bestehend sind, weil halt das Teilnahmefeld, da darf man schon sagen, da ist St. Gallen sicher die am stärksten bewerteste Mannschaft und spielt die beste Saison. Daher ja, hat man da eine grosse Chance und ich glaube, man lächelt ja auch so ein bisschen nach einem Titel in St. Gallen. Man hat den Göppi ja auch schon ein paar Mal greifbar gehabt und es dann nicht geschafft. Also von dem her ist die Chance so gross wie noch nie.
Ja, und die Spiele sind ja jetzt auch an dem kommenden Wochenende.
Ganz genau.
Stade Lausanne Uschi empfängt GC und eben Iverdon empfängt St. Gallen. Ja, ich glaube, da sind die Rollen klar verteilt. Ich glaube, für GC kommt es jetzt wie eigentlich auch noch ganz gelegen, dass sich die haben sich jetzt können die Luft verschaffen, oder? Gegen Vinti. Und jetzt können sie sich, glaube auf das Spiel vielleicht auch noch mal anders fokussieren und vorbereiten, wie wenn du jetzt gegen Vinti verloren hättest.
Weißt du, ja, dann hat es unglaublich Unruhe drin, weil, also, dann zählt jedes Spiel noch mal deutlich mehr, die Energie an sich. Muss man besser einteilen und sicher auch vom Momentum her ist es ungemütlicher wie jetzt mit dem Sieg im Rücken. Aber ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf Lausanne Uschi, den du da noch angesprochen hast. Das ist ja schon ein paar Mal erwähnt, spielt der ehemalige Klassenkamerad von mir bei Lausanne Uschi, der Bastien Gonu, der voran lang bei Aarau war. Und, ich werde sicher mal ein bisschen reinhören, bis zur nächsten Folge. Wie denn deine Woche war bis zum Halbfinale und wie er das Spiel erlebt hat?
Da sind wir doch gespannt auf zwei gute Duelle. Am Weekend, um vielleicht die Runde noch abschließen, haben wir noch ein Spiel gehabt, das eben nicht stattgefunden hat. Thun gegen Basel. Und ich finde, das ist ja schon auch eine ziemlich absurde Story. Also, das ist so Kategorie, Ey, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen.
Also, hat ein bisschen etwas, ja.
Sorry, meine Kickschuhe sind verbrennt. Ich kann nicht an den Match kommen. Also, ich meine, ich habe keinerlei Insights, weiß nicht, was dort alles passiert ist. Ich habe jetzt noch das Interview vom Stucki noch gelost, dass da der rechnet voll Schaden in Millionenhöhe, aufgrund von dem Brand, den sie in der Kabine und dort in den Katakomben hatten. Und dass quasi alles Material, auch medizinisches Material und so weiter verbrennt ist und so. Aber, also, hast du schon mal von so etwas überhaupt gehört?
Um das zwar zweite Mal in dieser Folge zu benutzen, es klingt brutal abstrakt, was da passiert ist.
Doch, auch ein Bild malen.
Ja. Und das ist der Rembrandt, ist das gesehen? Nein, auf jeden Fall. Ich finde auch, also es ist ja an sich ist es überhaupt nicht lustig und zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen.
Voll, ja.
Aber
ja,
es ist eine mega weirde Story da, wo beim FCB da passiert ist. Ich glaube, man geht ja davon aus, dass es irgendwie über die Sauna passiert ist, auch wenn da die Abklärungen noch nicht abschliessend ja, gemacht sind. Aber ja, also auch, ich habe jetzt noch gelesen, es ist auch nicht klar, ob man dann in zwei Wochen, glaube ich, gegen Sion daheim
kann genau, spielen. Genau, das hat Stucki gesagt. Und dann muss ich dann irgendwann sagen, so, aber, wieso nicht? Also, es geht ja scheinbar allen gut, wie du gesagt hast, das ist eigentlich das Wichtigste. Aber, erstens mal finde ich es extrem komisch, dass keiner von diesen Profis sollte noch ein Bärle Schuhe sonst nicht mehr haben und die alle dort innen gesehen sind. Und dann das Zweite, also, dann kannst du ja neue Schuhe schnell kaufen.
Ja, das werden sie auch gemacht haben. Die trainieren dann, ja trotzdem, oder?
Ja, aber der Stucki hat gesagt, die sind nicht eingelaufen. Also, das wäre mir ehrlich gesagt das FC Thun oder FC Sion ziemlich egal, ob die Spieler vom FCB ihre Schuhe schon eingelaufen haben oder ob sie mit Blotrem spielen. Das wäre mir wirklich egal. Also ich finde es lustig, wie das so, ich weiß nicht, es ist so mega akzeptiert jetzt irgendwie einfach, dass das Spiel nicht stattfindet und auch eben, dass das vielleicht gegen Sion nicht stattfindet. So. Ich finde es ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre da als Gegner so ein bisschen mehr, es geht ja allen okay, nehmt euch Schuhe und könnt den Match spielen.
Also ich glaube, es gibt zwei Gründe, oder, die relevant sind. Jetzt für das Wochenende gegen Thun, jetzt, wo nicht stattgefunden hat, redet man von höherer Gewalt und das ist von der SFL stattgegeben worden. Und das einzige Argument, das ich dort noch sehe, jetzt für gegen Sion, wo man auch so ein bisschen erwähnt hat, ist halt quasi die Luftbelastung, Luftverschmutzung vom Ruß und allem, wo ich aber überhaupt kein Fachmann bin und keine Ahnung habe, ob das gefährlich ist. Ja, genau. Aber ich glaube auch, dass man dort könnte Lösungen finden, aber dort muss man abwarten und schauen, wie das gehandelt wird oder was dort genau rauskommt. Schlussendlich hast du recht. Also weder Sion oder FC Thun kann für das etwas dafür. Auf der anderen Seite ja, ist es auch eine kuriose Situation. Und dass man jetzt zumindest das Spiel gegen Thun verschoben hat, weil es so kurzfristig war, das wiederum kann ich halbwegs verstehen.
Voll, nein, also verstehe auf jeden Fall. Ich bin nur so ein bisschen überrascht, dass es so überhaupt keine Frage ist. Weißt du,
Superliga ist eine grosse Familie, Linus. Ja. Da hilft jeder am anderen. Dementsprechend kommen auch die Bälle von Luzern und die Überziehliebchen, die kommen von St. Gallen, oder ich weiss doch nicht.
Ich habe sonst noch so eine Wundspray daheim, falls sie dann noch einen brauchen. So das medizinische Köfferchen.
Schickst du an Geschäftsstelle, die sind sicher froh drüber. Nein, aber alles Spaß beiseite. Eben, zum Glück ist niemand verletzt worden und das ist ganz glimpflich ausgegangen. Wenn man jetzt hier den Schaden liest, dann hätte das ja auch durchaus anders können sein. Gut, mein Lieben, meines Wissens noch müsstest du langsam weiter, weil dann würde ich da am Schluss noch schnell fertig abrappen. Ich will dich dann natürlich nicht rausschießen, aber ich will auch nicht, dass du da in Stress kommst.
Also ich habe noch ein bisschen Zeit. Also wir können da sonst noch schnell richtig internationale Fußball schielen und zwei andere News noch schnell abhaken. Also.
Unbedingt, ja, wenn das so ist, dann noch so gern. Dann lass uns das machen und zuerst ganz kurz auf unsere Frauen-Schweizer Nationalmannschaft schauen, die morgen gegen die Türkei wird antreten. Zweimal jetzt, eben morgen und dann am 18. April. Und ja, bin eigentlich zuversichtlich, oder was denkst du?
Hey, ich muss sagen, ich kenne die türkische Nationalmannschaft ein bisschen zu wenig, um da jetzt wirklich zu sagen, so, so und so wird es laufen. Aber ich habe das Grundvertrauen in die Schweizer Nazi. Und ja, das ist eigentlich echt positiv, wenn ich dem entgegenschaue, doch.
Ja, ich glaube, es ist sicher der grösste Prüfstein in einer sonst eher bescheidenen Gruppe, wenn man dem so darf sagen. Aber ja, also ich glaube, man hat schon einige Ansätze von Rafael Navarro gesehen, und wo auch wo es hin soll gehen. Und jetzt spielt man gegen ein Team, wo man, glaube ja, jetzt nicht die allergrößte Hürde hat, nichtsdestotrotz, aber ja, sicher im Vergleich mit Malta und Estland vielleicht schon auch noch mal ein bisschen mehr Qualität auf dem Feld steht.
Das
sicherlich. Ja. Was man noch dazu muss sagen, ist, dass Dalaya Pilgrim ausfällt, kurzfristig wegen Muskelbeschwerden. Sie wird ersetzt durch Zeraina Pubel. Ich glaube, Dalaya Pilgrim hat allgemein gerade keine einfache Phase. Sie hat ja vor kurzem den Knorpelschaden gehabt im Knie und laboriert da immer noch wahrscheinlich so ein bisschen an den Folgen. Für sie eben rückt Zeraina Pubel nach. Aber sonst, glaube ich, ja, darf man dem Ganzen positiv entgegenschauen und dann nächste Woche in aller Ruhe darüber schwätzen. Und dann haben wir noch eine zweite Meldung, und ich glaube, das ist etwas, was du sicher auch sehr gern und nahe verfolgst, die betrifft Union Berlin.
Absolut, ja. Da haben wir ein absolutes Novum an der Seitenlinie, nämlich.
Ganz genau.
Die Marie-Louise Eta übernimmt dort als erste Frau als Cheftrainerin ein Bundesliga-Team. Also von den Herren. Und ja. Sie übernimmt bis im Sommer jetzt vorerst mal das richtige Flow.
Das ist richtig, ja. Ja, das ist in dem Sinn schon auch eine grosse News, als dass es das eben, wie du es gesagt hast, noch nie gegeben hat. Ein bisschen speziell finde ich von Union Berlin. Also ich glaube, man ist überhaupt nicht zufrieden gewesen mit dem Baumgart. Obwohl man eigentlich nicht mehr in dem Sinn kann absteigen. Es geht ja noch bei Ingolstadt Sabrina Wittmann, die relativ bekannt ist, die schon länger Cheftrainerin ist bei den Männern. Aber in der Bundesliga selber hat es das noch nie gegeben. Und dementsprechend ja, freut man sich da schon auch sehr fest, finde ich, für die Entwicklung, die jetzt hier in der Bundesliga stattgefunden hat, unabhängig vom sportlichen Aspekt, wo sich Union Berlin gerade befindet. Aber sie ja, hat schon in den U19-Junioren ja, glaube ihre Spuren hinterlassen, wird im Sommer dann die Frauen von Union Berlin übernehmen, unter anderem auch mit der Lia Cambo. Und er ist damals, ja, jetzt weiss ich nicht mehr, wer dort entlassen worden ist, aber sie ist bei der letzten Trainerentlassung bei Union Berlin damals schon die erste Co-Trainerin gewesen von einer Männermannschaft in der Bundesliga. Mhm. Von dem her, ja, werden wir sicher mit Spannung verfolgen, wie sie sich schlägt und wie Union Berlin sich schlägt.
Absolut, ja. Die haben 3-1 verloren gegen Heidenheim, und Heidenheim ist ja, designierter Absteiger. Insofern ja, hat man da jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Luft nach oben in den nächsten Spiel. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird.
Absolut. Dann haben wir noch zum Schluss ja, die Champions League, die ansteht, da muss ich sagen, da wäre gelogen, wenn ich würde sagen, bin ich nicht schon ein bisschen nervös als Barcelona-Fan mit 2-0 in der Miese. Ja, du, also, ja, ich glaube schon noch dran, ich habe zumindest Hoffnung. Was halt so das Ding ist, ich würde behaupten, dass ich relativ gut weiss, was auf Barcelona zukommt, und das ist einfach mega ungemütlich. Auswärts gegen Atletico Madrid, die haben jetzt auch am Wochenende, ich weiss nicht, ob du das gesehen hast, aber die haben eigentlich die ganze Mannschaft geschont. Ich glaube, sogar Diego Simeone ist selber auch nicht auf dem Feld gestanden.
hat sich also selber wirklich auch noch geschont. Jetzt hat nicht mitbekommen.
Ja, aber und genauso wie das Spiel eben morgen auch. Also die werden alle Register ziehen, je länger das Spiel geht und Barcelona in dem Sinn nicht näher dran kommt, desto ekliger wird es werden, und darum, ja, ist das natürlich schon auch eine wirklich ungemütliche Aufgabe. Und Barcelona tut sich traditionell, kann man schon fast sagen, gegen Atletico. Und es ist so ein Spiel unglaublich schwer. Darum, Ich glaube daran, ich hoffe es, aber es wird wirklich schwierig und das ist überhaupt kein sicheres Ding. Also im Gegenteil, Atletico hat da sicher mehr Karten in der Hand als Barca.
Ja, vor allem ist es, weiß nicht, halt extrem schwierig, wenn du gegen Atleti in dieser Ausgangslage musst spielen. Also es ist ja schon schwierig genau. Nur per se. Und jetzt haben sie einen 2-0 Vorsprung, wo sie daheim können verteidigen mit allem, was sie haben, über 90 Minuten.
Und das werden sie auch. Die werden mit allem, was sie haben.
Das werden sie. Und dann muss Barca, ja, muss viel nach vorne werfen, was dann sicher auch wieder rumgeht für Konter. Also, ich habe das Gefühl, Atleti wird dann, ja, auch zu Chancen kommen. Dann machen die auch noch ein Goal. Und dann sind es schon 3 Goal, die Barca muss schießen. Also, das wird eine verdammt schwierige Aufgabe.
Absolut. Und nichtsdestotrotz wird es sicher ein geiles Spiel. Eben schon live, weil es von der Spannung lebt. Aber auch, weil man, glaube ich, verrate jetzt noch keine offenen Geheimnisse, wenn ich sage, dass Barcelona mit allem kommen wird, was sie haben. Und dann muss man schauen, wo man bleibt. Linus, das zweite Spiel, gerade du auch mit England-Brille, hat Liverpool daheim gegen PSG noch etwas zu melden? Respektive kann man sich darauf verlassen, dass die Magie von Anfield vielleicht noch ein kleines Wunder möglich macht? Oder denkst du, da ist nichts zu holen?
Hey, ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass Barcelona da sogar bessere Chancen hat, noch weiterzukommen als Liverpool. Einfach, weil ich PSG deutlich stärker sehe wie Liverpool in allen Belangen. Liverpool ist in der Liga auch wirklich nicht in einer guten Phase. Jetzt haben sie wieder am Wochenende, zwei-eins-Flieger gegen Brighton ist jetzt nicht der Anspruch, wo das Team hat, auch wenn es auswärts ist, auch wenn Brighton nicht schlecht ist, aber das ist, ja, das ist nicht optimal, die Vorbereitung. Also alles ein bisschen schwierig, ein bisschen tricky, würde ich sagen, für Liverpool gerade. Und dort ist einfach nie so recht ins Rollen gekommen, jetzt diese Saison. Und im Sommer steht noch weitere Umbrüche, bevor ein Salah geht, der Robertson geht. Und ja, nach all den Investments eigentlich diesen Sommer hat man sich da, glaube ich, mehr erhofft. Und insofern habe ich nicht das Gefühl, dass Liverpool da noch etwas reissen kann, auch daheim nicht.
Ja, du hast jetzt so gut wie alles gesagt, was ich auch so sehe. Unabhängig davon, was bei Liverpool gerade in der Meisterschaft abgeht, ja, wenn sie jetzt ein bisschen aus einer besseren Form kommen, könnte man vielleicht nochmal darüber diskutieren, aber PSG ist auch wirklich verdammt gut. Also, ich glaube, da hätte jede Mannschaft, die noch im Turnier ist, hätte unfassbar mehr damit. Also, dementsprechend, ich sehe es wie du. Vielleicht kann Liverpool früh ein Goal schießen, aber was ich mir fast sicher bin, ist, dass Liverpool halt auch eins wird bekommen und dann wird es extrem schwierig. Die letzten beiden Matches, ich glaube Arsenal Sporting, können wir davon ausgehen, wie, wissen wir noch nicht, aber Arsenal wird das Ding irgendwie mischen. Vielleicht, wahrscheinlich wird es nicht überzeugend, wer weiß, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass sie das für das die Qualität noch lenkt. Oder müssen wir jetzt hier noch einen Case aufmachen?
Hey, es war nur 1-0 gewesen. Es ist, würde ich sagen, eher glückliches 1-0 gewesen für Arsenal. Okay, auswärts in Lissabon. Und auch Arsenal, also fast schon Tradition mittlerweile, dass sie so in dieser Phase von der Saison so die ganze Arbeit von der Rest der Monate wegwerfen. Also in der Premier League, in der Liga auch verloren am Wochenende gegen Bournemouth daheim. Und auch schon in den letzten paar Wochen einige Punkte droppt, das unter anderem auch gegen Wolves, wo sicher werden absteigen, nur 2-2 gespielt. Also bei Arsenal ist im Moment wieder der Wurm drin. Der Frühlingsblues haltet Einzug bei ihnen und ey, vielleicht auch in der Champions League. Und dann ist, glaube Sporting plötzlich ganz heiß, zum da irgendetwas rausholen. Also ich glaube, das ist nicht ganz so klar, wie man es vielleicht rein von den Namen könnte denken. Aber ja, lass mich da auch gerne ein Besseres belehren. Und dann haben wir noch als letzten Match Bayern gegen Real. Und dort erwarte ich nochmal ein richtig geiles Spiel. Dort ist schon das Hinspiel mega offener Schlagabtausch gewesen.
Ja, sehe es gleich. Also ich freue mich fast am meisten auf das Spiel, einfach als neutraler Zuschauer, weil das Setting halt auch geil ist.
Bayern, bist du dort ein neutraler Zuschauer?
Ja, nein. Also als neutraler Zuschauer, ich habe keinen emotionalen Bezug zu diesen beiden Vereinen, also im Positiven. Ist jetzt auch nicht so, dass ich Real in dem Sinn irgendwie etwas Schlechtes wünsche. Das okay. ist nicht mein Ding. Ja. Aber nein, ich muss schon sagen, mir gefällt der Bayern-Fußball unglaublich fest. Ich bin ein grosser Fan wie viele von Vincent Kompany. Habe ich letzte Woche schon einen Podcast erzählt, Bayern erst gerade noch gesehen, vor einer Woche gegen Freiburg in diesem fantastischen 3-2. Ich mag einfach auch extrem viele Spieler von Bayern, als auch von Real Madrid mega gut. Also von dem her, das Setting für den Match könnte nicht besser sein. Real muss, also sprich, dort wird sich auch nicht geschont. Es ist potenziell die letzte Chance auf einen Titel. Und dementsprechend, ich werde aus allen Rohren probieren zu führen. Und eben, Bayern spielt sowieso immer das gleiche Spiel in kleinen Details, vielleicht anders, aber die werden sicher auch nicht den Bus parkieren, im Gegenteil. Und darum, das wird fantastisch. Also da glaube ich, verrate ich nicht zu viel.
Hey, dann freuen wir uns doch auf geile Match, würde ich sagen. Wir haben jetzt, ich glaube, alle mal so ein bisschen angeteased.
Vielleicht noch als Letztes, ja. Linus, wenn wir die Match noch schnell anschauen, was denkst du, wer kommt jeweils weiter?
Da machen wir es einfach und gehen überall mit denen, wo quasi schon vorgelegt haben.
Also
PSG, Atleti, ja. Arsenal und Bayern. Ich glaube, es wird geile Fights geben, aber ich bin da, glaube ich, zu konservativ in meinem Tippverhalten, um noch da eine Überraschung reinzutippen. Du?
Gut, ja, ich muss dir recht geben. Mit einer Ausnahme, ich sage jetzt, bei Atletico gegen Barcelona setze ich auf den Mut von der Verzweiflung, Distanzschuss vom Innenverteidiger von 40 Meter und sage, Barcelona hat nochmal ein bisschen etwas im Tank, auch wenn der Rafinha, der extrem wichtig ist für so einen Moment, fehlt, setze ich mein Geld auf Barca und auf Lamine im Wissen, dass es, ja, mit dem Mut von der Verzweiflung.
Und der Hoffnung von einem Fan.
Ganz genau. Ja gut, dann würde ich sagen, die Stunde ist voll, perfekt, alles abgerundet. Wir hoffen, euch hat es Spass gemacht. Linus, ich hoffe, dir hat es auch Spass gemacht. Mir hat es definitiv wieder mal Lust gemacht auf die nächste Woche Fußball. Und möchte mich bedanken, dass du am Start gewesen bist.
Ja, danke dir. Ich glaube, sind wir eigentlich noch recht schlank durchgekommen heute. Sogar noch mit internationalem Fußball. Und freuen wir uns auf eine coole anstehende Fußballwoche. Gute Match.
Absolut, so ist es. Und euch ebenfalls eine gute Woche, eine gute Zeit. Bleibt frisch, habt euch Sorge und dann hören wir uns dann nächste Woche. Vielleicht auch früher noch mal schauen, wie es passt. Aber wir hören uns bestimmt wieder. Macht's gut bis dann und bis bald. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.